Dunkelschatten der Vergangenheit. Die Romane von Claire Winter lassen vergangene Zeiten lebendig werden. Bei Die Erbin ist das nicht anders. Die Autorin lenkt den Blick auf die Zwangsarbeiter in der Industrie während des Nationalsozialismus. Ihr Roman erzählt eindrucksvoll am Beispiel der fiktiven Familie Liefenstein, welchen Einfluss die Industrie in die Politik und wie sie von den damaligen Bestimmungen profitierten. Ja, und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Claire Winter.
Hallo Heike.
Dein Roman, Die Erbin, hat mich ja absolut fasziniert, spielt im Deutschland Ende der 50er Jahre und beleuchtet diese dunklen Verstrickungen einer industriellen Familie in der NS-Zeit. Was war denn eigentlich der erste Impuls, diese Geschichte aufzuschreiben?
Den ersten Impuls habe ich eigentlich durch ein anderes Buch bekommen, nämlich das Braune Erbe von David de Jong, einem niederländischen Journalisten, der wirklich in einer ganz großartigen Recherche die Verstrickungen der großen deutschen industriellen Familien und Unternehmerfamilien aufgezeigt hat und diese sehr sorgfältig zusammengetragenen Fakten über den Profit, der durch Arisierung und Zwangsarbeit damals gemacht wurde, haben mich sehr beschäftigt und ehrlich gesagt auch sehr entsetzt. Und das war dann der Auslöser, dass ich weitere Recherchen betrieben habe und daraus ist dann die Idee für die Erbin entstanden. Mm. Ich habe am Anfang auch tatsächlich überlegt, eine existierende Familie zu nehmen für den Roman, aber man hat mir davon dann aus juristischen Gründen abgeraten. Und in dem Roman geht es natürlich auch nicht nur um diese historischen Hintergründe, sondern auch eine große Liebesgeschichte und die innere Zerrissenheit einer Familie während des Nationalsozialismus, die dann in einem großen Drama mündet.
Genau, und deine Bücher, also ich kenne glaube ich alle, die sind ja irgendwie immer akribisch recherchiert. Wie hast du dich denn auf diesen Roman vorbereitet? Also eben hast du schon von dem Buch, aber halt diese anderen Quellen. Was hat dir dabei geholfen?
Also ich habe für den Roman sehr intensiv recherchiert und vor allem sehr, sehr viel gelesen. Wissenschaftliche Bücher, Sachbücher, aber auch viele Biografien über Industriegrößen wie die Quanz, Oetkers oder Flicks und Krupps. Ich habe mir aber auch Dokumentationen angesehen, Fotomaterial und Zeitzeugenberichte angehört. Das finde ich immer sehr wichtig, weil das mir auch so einen emotionalen Eindruck einer Zeit vermittelt. Und ich bin auch in Ausstellungen gegangen. Also all das zusammen war eben sehr, sehr wichtig für mich. Und es ist auch so, dass man bei den Recherchen meistens dann auf weitere Quellen stößt. Das ist dann ein bisschen wie so eine Detektivarbeit, durch die man immer tiefer und tiefer in das Thema und die Zeit eintaucht. Und das ist auch immer für mich ein sehr, sehr spannender Prozess.
Genau, und das ist ein guter Stichpunkt. Wenn man so tief in so ein Thema drin ist, hast du irgendetwas entdeckt, halt so, was dich total überrascht oder sogar schockiert hat?
Also überrascht hat mich vor allem, wie früh die deutsche Wirtschaft, nämlich schon vor Kriegsende, damit beschäftigt war, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu beeinflussen und zu manipulieren. Dann später auch bei den Nürnberger Prozessen in dieser Zeit, wo man bewusst versucht hat, ein Narrativ, also eine Legende zu kreieren, die es möglich gemacht hat, eben jegliche Verantwortung von sich zu weisen. Es gab in Nürnberg damals zur Zeit der Prozesse sogar ein eigenes Büro, das nur dafür eingerichtet worden ist, Zeugenaussagen und Dokumente zu beschaffen, zum Teil von der Schwerindustrie und den Großbanken auch mitfinanziert. Und von dort aus hat man auch ganz bewusst Medienkampagnen lanciert, um durch die Presse die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und öffentliche Meinung war damals nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern natürlich auch die Alliierten und die Weltbevölkerung.
Ja, genau. Und da muss man ja dann auch irgendwie die Balance finden zwischen, das sind die Fakten und so passt es in meinen Roman, also die Fiktion. Wo ziehst du denn eigentlich die Grenze, was du erzählen darfst und naja, wo du dir so ein bisschen erzählerische Freiheit nimmst?
Also ich finde, die historischen Fakten und Hintergründe müssen stimmen. Also es sollte so sein, dass diese Geschichte tatsächlich hätte passieren können. Die schwierigste Grenze finde ich immer bei real lebenden Personen, die mal existiert haben. Ich finde, dass man da eine große Verantwortung trägt, zu berücksichtigen, was in Biografien oder Zeitzeugen von denen berichtet wird. Also um mal so ein Beispiel zu nehmen, ich finde es völlig legitim, dass Adenauer in seiner gesellschaftlichen oder beruflichen Funktion als Kanzler auftritt, ja, aber ich würde ihm zum Beispiel nicht ein Verhältnis andichten, ja. Also da finde ich, gibt es eine Grenze, die man auch in der fiktiven Literatur einhalten muss, ja. Ein Balanceakt sind manchmal auch Sachverhalte, weil man natürlich im Roman Dinge etwas vereinfacht oder auch verkürzt erzählen muss, weil sie sonst einfach den Rahmen von einem Roman sprengen würden.
Also und deswegen hast du ja vorhin wahrscheinlich gesagt, man hat dir abgeraten, eine reale Familie dann zu nehmen, ne, für deinen Roman.
Ja, und es würde einen dann eben erzählerisch total einschränken, ne, weil man könnte dann eben die, ja, diese fiktive, die emotionale Geschichte des Romans hätte ich nie so erzählen können, ja.
Dein Schreibprozess, hat der sich eigentlich so im Laufe der Zeit verändert? Oder arbeitest du mit gerade diesen Romanen, die so die deutsche Nachkriegsgeschichte erzählen, arbeitest du da immer halt schon immer so?
Also von der Struktur her arbeite ich eigentlich so, wie ich auch bei meinen ersten Büchern schon gearbeitet habe. Das heißt, ich entwickle am Anfang ein Exposé, was relativ lang ist, so 15 bis 20 Seiten, auf denen ich so Handlungsabläufe und Plot und alles darstelle. Es ist dann aber so, dass sich beim Recherchieren und Schreiben immer noch wahnsinnig viel verändert. Das finde ich auch sehr spannend. Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn die Figuren oder die Geschichte selbst so eine eigene Stimme und ja ein Eigenleben entwickeln und man das Gefühl hat, da wollen sie auch hin, dann weiß ich auch immer selbst, dass ich richtig liege. Was sich verändert hat, sind Techniken, wie man mit sich selbst beim Schreiben umgeht. Wenn man zum Beispiel einen Tag hat, wo es mal nicht ganz so gut läuft oder nicht sich sicher ist, ist das emotional das, was ich auch wirklich erzählen wollte, dann weiß ich heute, dass es besser ist, mal eine Stunde rauszugehen, einfach spazieren zu gehen oder den Text einen Tag liegen zu lassen und an was anderem weiterzuarbeiten. Oder ich weiß zum Beispiel auch, dass es bei mir immer so ist, dass ich am Ende eines Buchs in so eine Art Schreibrausch gerate, wo es besser ist, keine großen Pausen mehr zu machen. Also ich versuche dann auch immer am Wochenende ein bisschen zu arbeiten, zumindest ein oder zwei Stunden, damit ich nicht aus der Geschichte rausgerate. Also dieser Umgang mit sich selbst, also dieses sich selbst kennen, wie man schreibt, das hat sich vor allem verändert für mich.
Okay, und kommen wir mal ein bisschen zu deinen Figuren. Deine Protagonistin hier, die Erbin, das ist Cosima, das ist eine enorm mutige Frau, finde ich. Also die lehnt sich gegen ihre Familie auf, gegen Strukturen. War sie eigentlich durch irgendetwas einer historischen Persönlichkeit inspiriert?
Eigentlich nicht. Also Cosima ist so ein Tick moderner und selbstbewusster vielleicht, als es die typische Frau in den 50er Jahren war, weil sie finanziell unabhängig ist. Also sie kann sich das eben auch leisten, aber diese Auflehnung gegen die Strukturen um sich herum und auch gegen die Konvention ist etwas, was sich in dieser Figur eigentlich erst mit den Umständen entwickelt. Das ist ein Prozess. Also je mehr sie im Roman entdeckt, dass ihre Welt aus Lügen und falschen Behauptungen besteht und sie sich auf diese Suche nach der Wahrheit macht, desto mehr entwickelt sie auch diese eigene innere Stärke und diesen Willen, eben die Wahrheit herauszufinden. Und es wird am Ende eben auch ja, zu einer Suche nach sich selbst und ein Finden von sich selbst, ja. Mhm. So ist also auch diese Figur angelegt.
Genau, und helfen tut ihr ja im Prinzip dann der Journalist Leo. Der macht sie ja überhaupt erst darauf aufmerksam, dass es da irgendwelche Seilschaften gibt. Und da hatte ich immer gedacht, 50er Jahre, ein Journalist, also gab es tatsächlich Leute aus diesem Berufsstand halt, die sich solchen Themen dann wirklich gewidmet haben, weil es war ja wahrscheinlich viel, viel gefährlicher, als heutzutage darüber zu berichten.
Ja, da hast du recht. Also ich denke auch, dass es in den 50er Jahren nicht üblich war und kaum Journalisten gab, die sich mit solchen Themen beschäftigt haben, weil diese alten Nazi-Seilschaften ja noch überall in den Positionen saßen. Und auch Leos Motivation ist es ja nicht in erster Linie, diese alten Seilschaften aufzudecken, sondern er will die dubiosen Umstände, unter denen sein Freund Walter Weber, ein Anwalt, im Rhein ertrunken ist, aufklären. Er glaubt ja, dass er ermordet wurde. Und das ist eben der Motor für ihn, herauszufinden, was passiert ist. Er will eigentlich die Mörder von Walter finden und darüber stößt er eben auch auf diese alten Seilschaften und dieses Netzwerk von ehemaligen Nationalsozialisten.
Und das sind ja jetzt die Guten. Aber in deinem Roman, da gibt es ja auch Figuren, die haben wirklich Schuld auf sich geladen. Und die sind so eine riesen, also ja, die mochte man nicht so gerne. Die haben sich so Opportunismus oder teilweise auch aus Angst geschwiegen. Wie konntest du denn eigentlich diese moralischen Grundsätze irgendwie dann entwickeln?
Also ich habe bei den meisten Figuren nicht vorher überlegt oder gesagt, das ist deren moralische Haltung, sondern das hat sich ein bisschen bei den meisten Figuren aus ihnen heraus entwickelt. Also aus ihren Biografien, aus ihren Erfahrungen, das, was sie geprägt haben. Daraus ist eigentlich wie von selbst auch deren moralische Haltung. Also sind es Menschen, die sich angepasst haben, die Angst haben, die aktiv mitgemacht haben. Also das ist wirklich aus den Figuren selbst heraus dann auch entstanden.
Ja, aber gibt einen guten Überblick halt so über die Gesellschaft von damals, ne?
Ja, also auch über diese Unterschiede. Das ist ja auch das Spannende am Schreiben, ne? Dass man ganz unterschiedliche Figuren im Roman hat und die eben auch ganz unterschiedliche Haltungen entwickeln, aufgrund dessen, wie sie einfach sind, ja.
Gab es irgendeine Figur, die eine richtige Herausforderung für dich war?
Also die größte Herausforderung war, glaube ich, Theodor Liefenstein, weil er so eine ambivalente Figur ist. Am Anfang sieht man ihn ja hauptsächlich durch die Augen von Cosima als einen sehr sympathischen Mann, als einen Onkel, der ihr gegenüber sehr fürsorglich ist. Und erst später in der Geschichte lernt man seine anderen nicht so schönen Seiten kennen. Und das fand ich nicht immer einfach, dieses einerseits eine Figur als sympathisch zu zeichnen und zu erzählen, die aber doch moralisch sehr verwerfliche Dinge getan hat und tut. Also dieser Gegensatz, das war manchmal nicht einfach, ist aber für den Roman eben ungeheuer wichtig.
Genau, ist dir aber auch gelungen.
Dankeschön.
Ja, der Roman thematisiert ja die Rolle der deutschen Industrie im Nationalsozialismus, wie wir schon gesagt haben. Und insbesondere aber die Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Wie schwer ist das denn eigentlich, dazu belastbare Informationen zu finden?
Also eigentlich war das nicht schwierig, denn es gibt wirklich sehr, sehr viel Literatur, gerade auch aus den letzten Jahren, die das sehr, sehr gut aufgearbeitet haben. Es gibt natürlich auch Zeitzeugenberichte und die Dokumentationszentren des Nationalsozialismus stellen auch online da sehr viel Material zur Verfügung. Das war eigentlich sehr gut machbar und einfach dort an so viele und intensive Informationen heranzukommen. Das hat mir auch sehr geholfen.
Und viele deutsche Unternehmen haben ja erst spät oder teilweise auch gar nicht halt diese Vergangenheit aufgearbeitet. Aus wie vielen Fakten hast du denn eigentlich die Geschichte für das Batteriewerk, also ist ja ein fiktives dann, zusammengesetzt?
Also es sind unterschiedliche Fakten, aber insgesamt ist es so, dass das eigentlich fast alles der Realität entspricht. Also was die Vergangenheit angeht, ist es eben so, wie du ja auch schon erwähnt hast, dass die meisten Unternehmen eigentlich nie Entschädigungen gezahlt haben, ja, dass sie sich nie ihrer Verantwortung da wirklich gestellt haben, zumindest was die Jahrzehnte bis zur Wiedervereinigung angeht. Ja. Danach ist es so ein ganz kleines bisschen anders, weil da eine Stiftung gegründet worden ist, in die der Staat und auch einige Unternehmen dann etwas eingezahlt haben, aber auch unter Druck der Öffentlichkeit, vor allem im Ausland. Ja. Und es entspricht auch den Tatsachen, dass damals die großen Unternehmen sehr oft so eigene Konzentrationsaußenlager hatten. Um das mal mit der Zahl zu verdeutlichen, es gab damals im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten fast um die 1000 KZ-Außenlager. Das gehörte also durchaus zur Normalität zu. Ja. Also alle das sind Fakten, die wirklich stimmen und der Realität entsprechen.
Was mich ja auch erschreckt hat, ist, dass nach 45, also nach Kriegsende, ganz viele Täter ganz unbehelligt weiterleben konnten. Wie ist denn eigentlich so jetzt diese junge Bundesrepublik, oder damals war es ja eben halt, die Bundesrepublik ist ja erst seit 49, aber in diesen 4 Jahren, wie sind die denn eigentlich halt so dann mit diesen Tätern umgegangen?
Also es gab nach dem Krieg natürlich, vor allem während der Nürnberger Prozesse, Gerichtsverfahren und auch Verurteilungen, aber generell kann man eigentlich sagen, dass die alte Elite auch wieder ein Teil der neuen Elite geworden ist. Also diese alten ehemaligen Nationalsozialisten sind ja in der Justiz, in der Politik, in der Polizei wieder in hohe gesellschaftliche Positionen gekommen, haben dementsprechend Einfluss gehabt und natürlich hatten die keine Interesse daran, ihre alten Seilschaften der Strafverfolgung preiszugeben. Und das hat, glaube ich, auch die Bundesrepublik gerade in den 50er Jahren sehr, sehr stark geprägt.
Also mich hat das total erschüttert, halt das so zu lesen, wo es jetzt, naja, schon fast 80 Jahre vorbei ist. Ne?
Ja, das ging mir ehrlich gesagt bei meinen Recherchen genauso. Deshalb wollte ich wahrscheinlich auch diesen Roman schreiben, weil mich das auch sehr entsetzt hat. Und gerade was die Wirtschaft angeht, war mir das auch nicht in dem Ausmaß jedenfalls bewusst.
Und Wie hat sich deiner Meinung nach die deutsche Erinnerungskultur in den letzten Jahren verändert? Also wird damit anders umgegangen? Also früher hat man das ja eher so unter den Teppich kehren wollen. Und ist das jetzt offener?
Also ich glaube, es gibt zwei Tendenzen in der deutschen Erinnerungskultur. Also einerseits denke ich, es ist wirklich einfacher geworden, über die Vergangenheit zu reden, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt heute auch viel bessere historische Quellen, weil viel mehr aufgearbeitet worden ist an Daten und Dokumenten aus dieser Zeit. Und die Generation, die selbst persönlich betroffen ist, lebt ja zum größten Teil nicht mehr. Und dieser Abstand und diese Distanz machen es natürlich leichter, darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen. Andererseits denke ich, dass es genau dieser Umstand ist, der ja auch dazu führt, dass es immer weniger Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gibt, dass man aufpassen muss, nicht den emotionalen Bezug zu dieser Zeit zu verlieren. Also ich denke, für die jüngere Generation ist es sehr viel schwieriger, keine Distanz zu dieser Zeit aufzubauen, ja.
Und ist es dann auch schwieriger, diese gesellschaftliche Stimmung halt von den Jahren im Roman einzufangen?
Also ich fand das vor allem ungeheuer spannend, weil ich glaube, dass diese Gegensätze, die es in den 50er Jahren gegeben hat, sich gegenseitig auch bedingen. Weil einerseits gab es eben den Wirtschaftsausschwung, der ja, wenn man sich Fotos anguckt, Dokumentationen oder Werbung aus dieser Zeit, ja so ständig so eine gute Laune, fast so einen zwanghaften Optimismus präsentiert. Und der ist meiner Meinung nach nur möglich gewesen, weil man sich so ganz bewusst von den schrecklichen Ereignissen des Krieges und Nationalsozialismus abgewandt hat. Es war ja auch damals ein Tabu, darüber überhaupt zu reden. Man sprach einfach nicht darüber, als hätte das alles damals nicht existiert. Aber die Vergangenheit gab es natürlich noch und die war im Grunde immer still mit im Raum, ja. Und das fand ich eben für den Roman auch ein ganz interessantes und faszinierendes Spannungsfeld.
Genau. Und inzwischen, so 80 Jahre später, glaubst du, dass diese mangelhafte Aufarbeitung, die ja dann eben nicht passiert ist, von der NS-Zeit, dass das die heutige politische Stimmung ein bisschen mit auslöst?
Also ich glaube, dass es heute wieder eine größere Bildungslücke darüber gibt, was damals passiert ist und dass sich deshalb viele Menschen vielleicht auch etwas leichtfertiger von der Demokratie oder demokratischen Werten wie Freiheit und Toleranz abwenden. Aber ich glaube, dass die politische Stimmung nicht nur damit zu tun hat. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele Gründe gibt und dass eine sehr, sehr komplexe Situation ist, die auch mit der Wiedervereinigung, mit dem, was danach in den neuen Bundesländern passiert ist und wie die Menschen sich dort fühlen, auch mit solchen Faktoren zu tun hat.
So bräuchte die Welt viel mehr Cosimas, die sich darüber hinwegsetzen.
Ja, das wäre schön. Das ist ja das Tolle im Roman, dass man solche Geschichten und erzählen kann und auch solche Figuren kreieren kann.
Genau, deine Bücher zeigen ja eben auch diese starken Frauenfiguren, die in diesen schwierigen Zeiten ihren eigenen Weg gehen. Und was denkst du, woher kommt diese Stärke? Manchmal diesen ungebrochenen Willen, irgendetwas zu bewegen, halt wie, ich möchte jetzt diese Stiftung gründen und ich mache das jetzt.
Ich habe das ja eingangs schon mal bei Cosima gesagt, ich glaube, dass meine Frauenfiguren eigentlich keine Rebellinnen sind oder sich selbst als stark bezeichnen würden, sondern dass sie wirklich durch die Umstände zu ihrer Stärke finden, weil sie eigentlich für sich in ihrem Weltbild und wie sie die Dinge sehen, gar keine andere Möglichkeit haben. Und eigentlich finden sie darüber auch ihren eigenen Weg. Also so würde ich meine Frauenfiguren in meinen Romanen sehen.
Ja, okay. Jetzt nochmal was ganz anderes. Gibt es eigentlich irgendein historisches Thema oder eine Epoche, über das du unbedingt noch schreiben möchtest?
Also ich glaube, dass ich mich irgendwann gern nochmal mit der Zeit um die Wende, um die Wiedervereinigung herum gerne beschäftigen würde und auch sehr, sehr gerne nochmal einen Roman schreiben würde, der nur in den 20er Jahren spielt, weil das meine absolute Lieblingsepoche im letzten Jahrhundert ist. Und ja, das sind so die beiden Zeitepochen, die mich sehr reizen würden.
Ja, und dann habe ich noch eine etwas ja fast persönliche Frage. Du hast ja nun den orangenen Aufkleber auf deinen Büchern. Ist das eigentlich ein Segen oder ist das eher so eine Herausforderung, wenn du jetzt was Neues schreibst? Der muss unbedingt so gut sein, dass der noch besser ist als der letzte.
Also Ein bisschen schon, aber es ist natürlich auch so, ich habe ja jetzt meinen 9. Roman geschrieben, dass ich weiß, dass auch ein bisschen Glück und die richtigen Umstände dazugehören, um diesen Aufkleber zu bekommen. Und bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich, wenn ich schreibe, das alles komplett ausblenden kann und mir wirklich keine Gedanken darüber mache, wie wird sich dieses Buch oder diese Geschichte verkaufen. Und darüber bin ich auch sehr froh und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das ist nicht gut, wenn man beim Schreiben solche Gedanken im Kopf hat.
Ja, ist ein Stress, genau.
Ja.
Ja, was dürfen wir denn eigentlich als nächstes von dir erwarten? Hast du schon irgendwie neue Pläne?
Ich habe schon neue Pläne, ich bin aber noch ganz am Anfang und recherchiere gerade etwas, das auch wieder historisch ist natürlich, eine Geschichte, die wieder in den 30er und 40er Jahren spielen wird in Deutschland und einem anderen Land, das ich aber hier noch nicht verraten kann und glaube, dass es auch eine sehr spannende und aufregende Geschichte wird.
Ah, bin ich mir sicher, genau. Okay.
Vielen Dank.
Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter erzählen.
Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Hat echt Spaß gemacht, Heike.
Ja, vielen Dank dir. Die Erbin zu lesen, ist wie ein Stück Zeitgeschichte lebendig werden zu lassen. Claire Winter verwebt dabei ganz geschickt historische Fakten mit einer fesselnden Familiengeschichte, die von Intrigen, Schuld und der Suche nach Wahrheit geprägt ist. Dabei zeigt sie eindrucksvoll, wie die Vergangenheit nachwirkt und welche Macht alte Netzwerke noch in der jungen Bundesrepublik hatten. Der Roman ist im April im Heine Verlag erschienen. Die Rezension zu diesem und weitere Romane findet ihr auf https://fraugoetheliest.wordpress.com.